ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Schönen guten Abend. Wie lange wird es wohl dauern, bis im Fußball eine Welt- oder eine Europameisterschaft vergeben wird, ohne dass wir sofort an Bestechungsgelder und Hinterzimmerdeals denken? Diese beiden Herren haben mit dafür gesorgt, dass das wohl noch sehr, sehr lange dauern wird. Sepp Blatter und Michel Platini waren einst unzertrennliche Freunde, die später zu allerbesten Feinden wurden. Nach dem Sturz von FIFA-Präsident Blatter wollte sich Platini als sein Nachfolger ins Spiel bringen, als Saubermann, der mit der Korruption bei der FIFA endgültig aufräume. Doch im Unglück sind Platini und Blatter jetzt wieder vereint. Beide wurden heute von der Ethikkommission der FIFA für 90 Tage suspendiert. Daniel Hechler.
Sepp Blatter unter seinen treuesten Fans in seiner Heimatstadt Visp. Der ewige Präsident gut aufgelegt beim 18. Sepp Blatter-Turnier Ende August. Es dürfte auch sein letztes gewesen sein. Noch einmal kam er heute um 7 ins Büro, so wie jeden Tag. Gegen Mittag dann ist seine Präsidentschaft Geschichte. Ausgerechnet die von ihm eingesetzte Ethikkommission unter dem deutschen Richter Eckert suspendiert ihn für 90 Tage. Ein bitteres Ende, meinen FIFA-Insider.
Sein Lebenstraum ist ausgeträumt. Er wird sein Büro räumen müssen, wenn er es nicht schon geräumt hat. Er darf keine Fußballspiele mehr besuchen. Er ist jetzt vom Fußball einfach weg.
Michel Platini aber will seinen Traum noch träumen. Zwar wird auch Blatters Ziehsohn und Erzfeind 90 Tage suspendiert, der UEFA-Boss aber legt Einspruch ein. Sein Verband spricht ihm das Vertrauen aus. Eine Trotzreaktion. Platinis Chancen auf die Blatter-Nachfolge gehen dennoch gegen null.
Sepp Blatter hat auch den Michel Platini in den Strudel hinabgezogen. Und auch die UEFA wird einige Probleme lösen müssen, wenn Michel Platini nicht mehr seines Amtes walten kann.
Wer aber soll dann auf Blatter folgen? Die Personaldecke wird immer dünner. Auch Milliardär Chung aus Südkorea dürfte aus dem Rennen sein, heute gesperrt für 6 Jahre. Außenseiterchancen hat Tokio Sekwale, der Wunschkandidat von Franz Beckenbauer. Einst Anti-Apartheidskämpfer, heute millionenschwerer Geschäftsmann.
Das ist mindestens auf den ersten Anblick an ein sauberer Mann und das ist ja die erste minimale Erfordernis, die es hat.
Bis auf Weiteres allerdings führt Blatters Vize Hayatu das Amt kommissarisch. Er steht im Ruf, hochkorrupt zu sein, außerdem schwer krank. Alles andere als ein Neuanfang.
Das ist einfach jetzt der Punkt gekommen, leider ein absoluter Tiefpunkt, dass man sich personell in jeder Hinsicht neu aufstellen muss. Und die Zukunft kann natürlich nur gestaltet werden, ohne den bisherigen Präsidenten, also ohne Sepp Blatter.
Der will den Tiefschlag im Wallis verdauen, bei seinen Getreuen in Visp. Hier stehen sie noch zu ihm, auch wenn er womöglich nur als Rentner zurückkommt.
Die Sperre von Platini und Blatter kommentiert Philipp Sommer vom Südwestrundfunk.
Selten hat ein Platzverweis so lange gedauert. Nach 40 Jahren sieht Sepp Blatter die rote Karte. 40 Jahre, in denen die FIFA zu einem Sumpf aus Bestechung, Korruption und Vetternwirtschaft verkommen ist. Der Weltfußball wurde aber auch zur Geldmaschine, das Geheimnis von Blatters Erfolg. Geld und Pöstchen zum Machterhalt, ein System, mit dem viele gut gefahren sind. Kassieren und Klappe halten, jahrelang das Motto. Blatters Wahlhelfer bedienten sich teilweise schamlos, der Präsident wurde zum Dank wiedergewählt und sah weg. Als Beobachter langsam fassungslos wurden, was da bei der FIFA gespielt wird, gründete Blatter Kommissionen, holte Reformer und Korruptionsjäger in den Weltverband. Alles nicht mehr als PR-Aktionen. Die von Blatter mit viel Tamtam angekündigten Schiedsrichter sollten vor allem eins tun, nicht so genau hinschauen. Gut bezahlt von Blatters FIFA selbst. Die Unparteiischen von der FIFA-Ethikkommission reagierten erst jetzt, als längst die Polizei mit Mannschaftswagen an der Seitenlinie stand, um dem dreckigen Spiel im Weltfußball Einhalt zu gebieten. Erst als die Justiz der FIFA die Beweise direkt vor die Nase gehalten hat, kam ein wenig Wille zur Veränderung. Jetzt zahlt der Fußball die Zeche für jahrelange Misswirtschaft. FIFA und UEFA stehen ohne ihre gewählten Chefs da. Beide Kapitäne vorläufig vom Platz gestellt. Die Rückkehr fraglich. Das Spiel der Funktionäre braucht jetzt neue Regeln und vor allem neue Spieler. Bis die gefunden sind, gibt es für die FIFA nur eine gute Nachricht. Auch nach 40 Jahren voller Fouls, die Faszination des Fußballs bleibt bestehen.
Philipp Sommer kommentierte. Angela Merkel hat man nicht selten vorgeworfen, sie verfolge einen abwartenden Politikstil, sie lege nur allzu schnell die Hände in den Schoß. Jetzt, da sie in der Flüchtlingskrise gar nicht zögerlich ist, sondern mal eben alle Fäden selbst in die Hand nimmt, wird sie auch kritisiert, nur jetzt von den eigenen Leuten. Verblüffend ist, dass eine Regierungschefin zugibt, dass auch sie nicht wisse, wohin ihre Politik führe, und dennoch sei sie richtig und sie, die Kanzlerin, übernehme die volle Verantwortung, sagte Merkel gestern mit Blick auf das große Ganze. Wie aber sehen es die, die im Kleinen gefordert sind und wirklich anpacken müssen, wenn jeden Tag aufs Neue mehr Flüchtlinge in ihren Landkreis, in ihre Kommune kommen? Demian von Osten war heute bei der CDU-Basis in Wuppertal.
Ein leerstehendes Bürogebäude in Wuppertal. Flüchtlinge sollen hier einziehen, mehrere hundert ab Januar. Rainer Spieker ist Landtagsabgeordneter für Wuppertal und zurzeit sehr stolz auf seine Stadt, wie sie den Flüchtlingsansturm bewältigt. Doch von der Bundeskanzlerin wünscht er sich mehr Geld und deutlichere Worte in der Asylpolitik.
Wirtschaftsflüchtlinge sehe ich im Moment nicht mehr in erster Position, dass sie hier nach Wuppertal kommen, sondern wirklich die asylberechtigt sind, im Wuppertal bleiben. Und Wirtschaftsflüchtlinge müssen dann zurückgeführt werden.
Dabei haben sich die Wuppertaler Bürger massiv für ihre Flüchtlinge eingesetzt. Allein diese Kleiderhalle, alles Spenden. Und doch, sagt Spieker, noch einmal wäre ein solcher Kraftakt wahrscheinlich nicht zu leisten. Die historische Stadthalle am Abend. Rainer Spieker ist dabei, als Bundeskanzlerin Merkel ihren ersten Praxistest an der CDU-Basis zur Flüchtlingskrise erlebt. In ihrer Rede ist das auch das einzige Thema. Merkel verspricht schnellere Entscheidungen in Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen.
Und dann auch gleich zu sagen, ihr müsst wieder nach Hause. Entweder freiwillig oder eben durch Rückführung.
Deutlich wird sie, als es um die Einhaltung von Gesetzen für Asylbewerber geht.
Bei uns kann man eben auch nur gut leben, weil bei uns Gesetze gelten. Und das müssen wir vom ersten Tag an klar machen. Und ich werde das auch selber tun, wenn es notwendig ist.
Merkel pocht dann auf mehr europäische Solidarität, Gespräche mit EU-Nachbarstaaten und Lösung der Konflikte direkt etwa in Syrien. Alles außenpolitische Fragen. Doch viele CDU-Mitglieder im Saal denken eher an die Situation hier. Kritische Fragen zum Islam in Deutschland, zu kriminellen Asylbewerbern und der deutschen Identität. Merkels Antwort:
Irgendwie muss man auch akzeptieren, dass über die Jahrzehnte, die die Bundesrepublik Deutschland existiert, es Menschen gibt, die sehen anders aus und sind trotzdem Deutsche. Und die müssen wir auch sich so fühlen lassen, dass sie Deutsche sind. Und ihnen nicht immer sagen, pass mal auf, so wie du aussiehst, wirst du nie Deutscher.
Mehr Geld für die Kommunen verspricht sie nur indirekt. Und auch bei anderen Themen fehlten einigen an der Basis konkrete Maßnahmen. Rainer Spieker ist trotzdem relativ zufrieden.
Also ich muss sagen, sie hat in Ansätzen das erfüllt, was ich mir vorgestellt habe. Sie hat gesagt, dass sie die personelle Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung in die Kommunen bringen muss.
Nach Wuppertal werden drei weitere CDU-Zukunftskonferenzen folgen. Sie könnten für Merkel ungemütlicher werden als hier in Nordrhein-Westfalen.
Ja, es gibt nicht wenige, die grenzen sich in der Flüchtlingsfrage weitaus deutlicher von Merkel ab. Während die Kanzlerin gestern betonte, sie halte nichts davon, einen Zaun um Deutschland zu bauen, will der bayerische Innenminister Herrmann zur Not auch die Grenze zu Österreich dicht machen und die Flüchtlinge am besten direkt wieder zurückschicken. Doch auch Österreich ist mit den vielen Flüchtlingen, die jeden Tag ankommen, sichtlich überfordert. Und davon profitiert vor allem die rechtspopulistische FPÖ, die es versteht, eine Stimmung der Angst zu schüren. Am Sonntag bei der Wahl in Wien könnte es ihr sogar gelingen, die ewig rote Hauptstadt zu erobern. Susanne Glass.
Die Gemeindebauanlagen in Wien sind legendär. Sozialer Wohnungsbau, viel besungen und verfilmt. 62% aller Wienerinnen und Wiener leben in solch relativ günstigen Wohnungen. Der Gemeindebau, das war einmal auch die Hochburg der Wiener SPÖ von Bürgermeister Michael Häupl. Die Sozialdemokraten regieren in Wien seit 1945, Häupl seit 21 Jahren. Aber seine einst sicheren Stimmen aus dem Gemeindebau hat er verloren an Heinz-Christian Strache, Chef der rechtspopulistischen, anti-islamischen FPÖ. Bekannt und von vielen jetzt wohl auch gewählt wegen seiner Hetze gegen Nicht-Österreicher.
Entschuldige, ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich bin fast der letzte Österreicher da in dem Bau.
Hier?
Ja.
Wirklich?
Ja, da ist nur mehr türkisch-jugoslawisch.
Ironie des Schicksals, dass sich nun die FPÖ auch auf Stimmenfang bei seinen türkisch- oder serbischstämmigen Nachbarn macht. Denn wer im Gemeindebau lebt, muss die österreichische Staatsbürgerschaft haben, darf also wählen.
Zur Wahl gehen, gell? Ganz wichtig. Danke, gell? Dankeschön. Danke, ja.
Die europäische Flüchtlingskrise, aber auch die Unzufriedenheit mit der Großen Koalition in Österreich hat der rechtspopulistischen FPÖ nach allen Umfragen einen solchen Aufwind beschert, dass sie bei der Wien-Wahl nun fast gleich auf mit der SPÖ liegt. Heute bei der Abschlusskundgebung strach er schon in Feierlaune.
Ich stelle als Wiener Bürgermeister 1500 Sicherheitswachtbeamte an, die von der Polizei ausgebildet werden.
Wir werden jetzt von Menschenmassen überflutet. Nicht, dass wir gegen Ausländer oder sonst irgendwas sind, aber es gehört der Kontrolle her.
Aber auch das ist Wien. Am Hauptbahnhof helfen täglich Dutzende Freiwillige, Spenden an Flüchtlinge zu verteilen oder deren vermisste Familienmitglieder zu suchen.
Wir haben auch das große Problem hier, dass die FPÖ durch alle Medien Falschmeldungen streut, von Übergriffen, von Zahlen angefangen, von Übergriffen, die alle nicht verifiziert sind und so irrsinnige Stimmung machen gegen diese Menschen, die unsere Hilfe brauchen.
Diese Hilfe zumindest haben die Sozialdemokraten versprochen.
Von mir hat man seit Jahrzehnten gehört, wenn Menschen auf der Flucht sind, deren Leib und Leben bedroht sind, die uns um Hilfe bitten, dann kriegen sie diese Hilfe auch.
Und bei der Wahl am Sonntag geht es nicht nur darum, wer künftig im Wiener Rathaus regiert. Das Ergebnis wird Auswirkungen auf die österreichische Bundespolitik haben.
Um die Frage, wie die Flüchtlingskrise bewältigt werden kann, ging es heute auch bei einem EU-Treffen. Die Nachricht mit Linda Zervakis.
Die Innenminister der EU-Staaten haben sich für eine rasche Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ausgesprochen. Bei ihrem Treffen in Luxemburg vereinbarten sie konkrete Schritte, wie das künftig umgesetzt werden soll. Außerdem wollen sie auf die Heimatländer der Flüchtlinge einwirken, Rückkehrer auch wieder aufzunehmen. Am Abend berieten sie dann mit Vertretern der Balkanstaaten unter anderem über eine intensivere Sicherung der Grenzen. Im Abgasskandal bei VW hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft in der Konzernzentrale und in Büros und Privatwohnungen Akten und Computer sichergestellt. Einzelheiten zu der Razzia wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt. In den USA musste der Amerika-Chef von Volkswagen Horn vor einem Ausschuss des Kongresses unter Eid aussagen. Abgeordnete warfen VW einen groß angelegten Betrug vor. Sollte dieser nicht restlos aufgeklärt werden, müssten VW-Autos von Amerikas Straßen verschwinden. Griechenlands Ministerpräsident Tsipras kann seinen Reform- und Sparkurs fortsetzen. Zwei Wochen nach seiner Wiederwahl sprach ihm das Parlament vergangene Nacht das Vertrauen aus. Alle 155 Abgeordneten der Koalition aus Linkspartei und Rechtspopulisten unterstützten Tsipras. Die internationalen Geldgeber fordern von Athen eine rasche Umsetzung umfassender Reformen. Ende Oktober wollen sie dann prüfen, ob eine neue milliardenschwere Kreditlinie freigegeben werden kann. Im Nahen Osten geht die Serie von Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern weiter. Vier Attentäter haben heute unabhängig voneinander Israelis angegriffen und verletzt. Einer der Täter wurde von Soldaten erschossen. Als Auslöser der jüngsten Gewaltwelle gelten Auseinandersetzungen um den Tempelberg in Jerusalem, der Juden wie Muslimen gleichermaßen heilig ist.
In Syrien sind die Russen längst Teil des Krieges geworden. Sie unterstützen die Soldaten von Präsident Assad aus der Luft. Aber es stehen auch Panzer- und Bodentruppen auf nahegelegenen Stützpunkten bereit. Das Ziel? Angeblich sollen die Terrormilizen des Islamischen Staates bekämpft werden, doch nachweislich getroffen haben die russischen Bomber auch die gemäßigten Rebellen. Assad kontrolliert in Syrien nur noch die rot eingefärbten Gebiete. Zuletzt hatte er große Verluste zugeben müssen, doch das könnte sich nun ändern, seitdem das russische Militär vor allem die hier orange gezeichneten Gebiete der Rebellen bombardiert. Die schwarzen Flächen werden vom IS kontrolliert. Dass Russlands Präsident Putin mal wieder etwas anderes tut, als er sagt, besorgt die NATO-Verteidigungsminister heute bei ihrem Treffen in Brüssel nicht nur. Ein NATO-Land fühlt sich sogar selbst angegriffen. Bettina Scharkus.
In den nächsten Tagen beginnt eine der größten Truppenübungen, die die NATO je durchgeführt hat. Mehr als 30.000 Soldaten werden im Mittelmeer, in Portugal, Italien sowie Spanien trainieren. Kein Zufall, dass die Übung diesmal im Süden des NATO-Gebiets stattfindet, nicht im Nordosten. Diese Übung zeigt, dass die NATO überall dorthin geht, wo sie gebraucht wird, wann immer es nötig ist und egal welcher Job von der Truppe verlangt wird. Die NATO will Stärke zeigen, denn der Alleingang der Russen in Syrien hat Verteidigungsminister wie Generäle alarmiert.
Wenn Russland diejenigen angreift, die den Islamischen Staat bekämpfen, dann stärkt das in den Islamischen Staat. Und das kann nicht in unserem gemeinsamen Interesse sein. Das kann auch nicht in Russlands Interesse sein.
Entrüstet zeigt sich die NATO darüber, dass russische Kampfjets, hier Flieger gleichen Typs, unerlaubt die Grenze zur Türkei überquert haben. Der Generalsekretär spricht deshalb erstmals von der Möglichkeit, in der Türkei zusätzliche Truppen zu stationieren. Unsere Generäle haben mir versichert, dass wir einsatzfähig und in der Lage sind, die schnelle Eingreiftruppe in den Süden zu verlegen. Doch hinter den Kulissen vermuten viele, dass dies eine leere Drohung ist. Auf einen Konflikt an der syrischen Grenze wird sich das Bündnis wohl nicht einlassen wollen. Türkische Beobachter blicken verhalten auf die Strategie der NATO. Die NATO sagt, was sie sagen muss, aber schon in naher Zukunft wird sich zeigen, was die NATO wirklich tun wird oder nicht tun wird. Die Situation hier ist anders als in der Ukraine. Die Ukraine ist kein Bündnismitglied, aber wir sind Teil der NATO. Klar ist jedenfalls die Botschaft, die heute von Brüssel nach Moskau gehen soll. Wir sind bereit, unsere Alliierten zu verteidigen, jederzeit und mit allen Mitteln.
Tja, was treibt Wladimir Putin dazu, sich im Syrienkrieg so unübersehbar auf die Seite Assads zu schlagen? Eine Moskauer Ausstellung über Putin zu dessen gestrigem Geburtstag zeichnet das Bild des tapferen Kriegshelden, des Gottes Thor aus der nordischen Mythologie, der selbst Herr über Blitz und Donner ist. Und der Donner Putins, der halt nach. So viel ist schon mal sicher. Mit seiner militärischen Mission ist Russlands Präsident zurück auf der Weltbühne. Doch zu welchem Ziel soll diese Machtdemonstration in Syrien selbst führen? Daniel Asch über Putins neuen Krieg und einen Staatsmann, der sich perfekt zu inszenieren weiß, draußen genauso wie im eigenen Land.
Es ist wie in einem Videospiel. Präzise Treffer, eliminierte Terroristen, erfolgreiche Operation. Auf allen Kanälen in Russland wird gefeuert, was das Zeug hält. Die Zuschauer dürfen dem furchtlosen Reporter dabei zusehen, wie er der syrischen Armee bei ihrer Bodenoffensive über die Schulter schaut. Und schon darf man live dabei sein, wie pünktlich zum Geburtstag des russischen Präsidenten Marschflugkörper ihren makellosen Flug aus dem Kaspischen Meer über 1500 Kilometer bis in die Stellungen der IS-Terroristen nehmen. Die USA melden allerdings heute, 4 davon hätten versehentlich den Iran getroffen. Zu Hause in Sotschi spielt der Präsident derweil zum Geburtstag Eishockey. Mit ihrem Beispiel, sagt er zu den Mitspielern, machen sie Millionen unserer Bürger Mut, sich körperlich zu betätigen und Sport zu treiben. Nur wer den Sieg will, der wird auch siegen. Allen viel Erfolg. Seit gut einer Woche nun russische Luftangriffe. Unbeirrt heißt es, dass ausschließlich IS und andere Terroristen in Syrien bekämpft würden. Die gesamte Weltpresse führe eine Kampagne gegen Russland, wenn sie mit den USA zusammen behaupte, dass hauptsächlich die gemäßigte Opposition beschossen würde. Gebt uns doch die Koordinaten der sogenannten gemäßigten Opposition, sagt er, damit wir mit ihnen in Kontakt treten können. Doch von der westlichen Allianz komme keine Antwort. Vielleicht sei die gemäßigte Opposition ja auch nur ein Phantom. Dass der echte Krieg auch ein Medienkrieg ist, kann man wohl auch an der öffentlichen Meinung in Russland ablesen. War vor Russlands Eingreifen noch eine Mehrheit der Russen gegen einen Syrien-Einsatz, stimmen jetzt über 70% zu. Das liege daran, hat das Meinungsforschungsinstitut Levada ermittelt, dass der Krieg ausnahmslos positiv dargestellt werde. Bislang gibt es noch keine Informationen über Verluste. Der Krieg wird bisher in der russischen Öffentlichkeit nur siegreich wahrgenommen. Der Verteidigungsminister beim Oberbefehlshaber: Es gibt Analysten, die Putin bescheinigen, aus seiner Sicht sei das alles eine Win-Win-Situation. Mit der Unterstützung Assads führe er die USA vor, die nichts dagegen unternehmen könnten. Gleichzeitig zeige Russland weltpolitische Stärke, sichere seinen Einfluss im Mittleren Osten und schwäche die Terroristen, die auch Russland gefährlich werden könnten. Bestes Flugwetter herrscht über Syrien. hieß es dieser Tage im russischen Fernsehen. Kein Grund also, mit dem Einsatz demnächst aufzuhören.
Die Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen und im Moment Hilfe brauchen, könnten bald schon eine große Unterstützung für die deutsche Wirtschaft sein. Das erwarten Deutschlands führende Ökonomen. Nochmal Linda Zervakis.
Flüchtlinge würden einen Großteil ihres Geldes aus Asylleistungen für Konsum ausgeben. Das wirke wie ein Konjunkturprogramm, hieß es bei der Vorstellung des Herbstgutachtens der vier führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr schwächten die Institute wegen der schwächelnden Weltkonjunktur dennoch ab. Danach gehen sie nur noch von einem Zuwachs von 1,8% aus. Im Frühjahr waren es noch 2,1%. Für nächstes Jahr rechnen sie erneut mit plus 1,8%. Die Deutsche Bank meldet im dritten Quartal den höchsten Verlust in der bisherigen Firmengeschichte. Grund sind unter anderem Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Der Bank wird vorgeworfen, sie habe im großen Stil Zinsen, Devisenkurse und Rohstoffpreise manipuliert. Mehr zu den roten Zahlen von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Mehr als 6 Milliarden Euro Verlust im dritten Quartal ist ein Desaster. Das liegt vor allem an den Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. 6.000 bis 7.000 Klagen lasten noch auf der Deutschen Bank. Das bedeutet neben hohen Kosten auch noch viele Jahre mit schlechten Nachrichten. Weil die Lage so ist, ist nun Großreinemachen angesagt bei Deutschlands größtem Kreditinstitut. So soll die Dividende mal zumindest gekürzt werden. Der ganze Konzern wird komplett umgebaut und Geschäftsfelder kommen auf den Prüfstand. Am Ende werden wohl auch wieder Arbeitsplätze abgebaut werden. Wenig erfreulich, aber möglicherweise notwendig zum Erhalt der Stärke der ganzen Bank. Die Aktie hat heute nachgegeben, minus 1,8%. Seit dem Krisenjahr 2007 sind es ohnehin schon 72%. Angesichts dieser Zahlen ist die klare Linie des neuen Chefs John Krein offenbar auch nötig, um wieder Vertrauen zu schaffen.
Die Börsendaten: Der Dow Jones schloss in New York im Plus bei 17.051 Punkten. Der deutsche Aktienindex ging ebenfalls etwas fester mit 9.993 Punkten aus dem Handel. 20 Millionen Rentner in Deutschland können im kommenden Jahr möglicherweise mit einer Erhöhung ihrer Altersbezüge zwischen 4,3% im Westen und gut 5% im Osten rechnen. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Gründe seien die gute Wirtschaftslage und der hohe Beschäftigungsstand. Das Bundessozialministerium erklärte, bei den Zahlen handle es sich lediglich um Schätzungen. Der frühere Dortmunder Trainer Jürgen Klopp wechselt zum FC Liverpool. Das bestätigte der englische Traditionsclub am Abend. Zur Vertragslaufzeit wurden zunächst keine Angaben gemacht. Klopp soll Liverpool vom jetzigen 10. Rang zurück an die Spitze der Premier League führen. Das waren noch einmal die Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Karim Joska.
Selten ist jemand, der so hohe Weihen wie einen Literaturnobelpreis empfangen hat, so bescheiden aufgetreten wie die weißrussische Schriftstellerin Svetlana Alexejewitsch. Nicht ihre eigene Stimme will sie erheben, sondern die Stimme all jener kleinen Menschen sein, die sonst niemand erhört. Alexejewitsch nennt sie die Sowjetmenschen oder die Sandkörner der Geschichte, die, die nie gefragt werden, die spurlos verschwinden und ihre Geschichte mit ins Grab nehmen. Und diese Geschichten erzählt die Weißrussin nicht etwa aus dem sicheren Exil heraus. Sie hat sich dafür entschieden, in ihrer Heimat zu leben. Einem Land, in dem ihre Bücher verboten sind und in dem seit Jahrzehnten die Zeit stillsteht. Birgit Pfirnig.
Sie habe gebügelt, als sie es erfahren habe. Sie hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, erklärte Svetlana Alexejewitsch freudig. Dabei sei die russische Literatur in diesen Zeiten wichtiger denn je. Sie sei ein Gegenpol zur Machtpolitik Putins. Die Ereignisse in Donetsk und Odessa haben mich persönlich zutiefst erschrocken. Wie schnell die Kultur einfach verschwindet und wie Menschen zu Tieren werden. Ich glaube, wenn wir das Schreiben unterlassen, dann wird das alles noch viel schlimmer. Mit literarischen Reportagen aus dem Alltagsleben hat Svetlana Alexejewitsch in ihrem großen Werk die Verlustängste von Fabrikarbeitern und Kolchosebauern nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgearbeitet. Ihr Trauma als eines der großen Themen unserer Zeit beschrieben, das letztlich auch Putin nicht überwunden habe, meint sie. In ihrer Heimat, dem wirtschaftlich rückständigen Weißrussland, ist die alte Sowjetunion bis heute präsent. Mehr als in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Hier fand so gut wie keine Privatisierung statt. Seit mehr als 20 Jahren präsentiert sich Präsident Lukaschenko als Garant dafür, das unter der Sowjetunion Erreichte zu konservieren. Auch die ökonomischen Beziehungen zum großen östlichen Nachbarn. Mit harter Hand regiert der letzte Diktator Europas, unterdrückt die Opposition, die er nach der letzten Wahl fast gänzlich hinter Gitter brachte. Die weißrussische Macht tut so, als existiere ich nicht. Ich werde nicht gedruckt, ich kann nirgendwo auftreten. Das weißrussische Fernsehen hat mich noch nicht einmal angerufen. Auch wenn der Wahlausgang am Sonntag schon jetzt feststeht, meint sie, sei es wichtig, Lukaschenko das Feld nicht gänzlich zu überlassen. Sie unterstütze die einzige und erste Frau, die antrete, Tatjana Karotkewitsch, eine Sozialdemokratin, die genau wisse, was sie wolle. Wirtschaftliche Reformen eines maroden, rückwärtsgewandten Systems, längst überfällig. Ein Thema, das auch Svetlana Alexejewitsch immer wieder in ihren Büchern aufgreift. Es sei eine Illusion, an dem Alten festzuhalten, meint sie, man könne dieses Land doch nicht wie eine Kolchose regieren. Jedenfalls wirkt die heutige Preisverleihung, so kurz vor den Wahlen am Sonntag, wie eine Ermutigung der Opposition im Land.
Und wir kommen zum Wetter, das gerade nur einen grauen Herbst zu bieten hat. Wo hat sich denn der Goldene versteckt, Claudia Kleinert?
Karin, der wartet im Moment östlich von uns und der wird sich in den nächsten Tagen zurückmelden. Aber herbstlich frisch bleibt es dann trotzdem. Heute wirklich überall dichte Wolken, zum Teil auch mal stärkerer Regen. Die Mischfront liegt genau über Deutschland, eingeklemmt zwischen zwei Hochs. Und dieses Hoch hier im Osten, das zieht weiter nach Westen. Damit kommt deutlich trockenere Luft, also mehr Sonne, aber auch deutlich kältere Luft. Das heißt, im Laufe der nächsten Woche, Temperaturen gehen deutlich runter. Und hier am Beispiel Hannover, da kommen wir dann quasi schon ab Sonntag bei so 8, 9 Grad raus. Und dabei bleibt es dann noch erstmal. Und das gilt stellvertretend für viele Regionen in Deutschland. So Richtung Berlin-Brandenburg beispielsweise, da waren es heute schon nur 8, 9 Grad. Und in der Nacht ist es auch erstmal noch stark bewölkt, regnet auch immer mal wieder auch etwas kräftiger, weil die Front nicht vorankommt, kommen eben auch die Schauer nicht voran und regnen sich an Ort und Stelle aus. Im Süden gibt es Auflockerungen, dafür dann dort auch morgen dicken Nebel. Die Temperaturen gehen meist zurück auf Werte zwischen 12 und 6 Grad. Morgen Vormittag vor allem nach Norden hin und über der Mitte kompakte Wolken, ab und zu Schauer, im Süden nach Nebelauflösung recht sonnig. Und auch im Laufe des Nachmittags wird es dann im Süden mal ein paar dichtere Wolken, etwas Sonne geben, über der Mitte die dichtesten Wolken mit leichtem Regen und so Richtung Rügen und Borkum ab und zu ein bisschen Sonne. Temperaturen steigen dann nach Osten hin, meist nur auf 8 bis 11 Grad. Im Südwesten noch mal bis zu 18 Grad, das alles bei schwachem Wind, der aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Sie sehen schon hier im Nordosten bereits östlicher Wind. Dann am Samstag noch ein paar dichtere Wolken, aber schon recht gute Chance auf Sonnenschein. Sonntag dann verbreitet freundlich und sonnig im äußersten Norden und südlich der Donau noch mal dichtere Wolken. Meist 8 bis 13, im Südwesten noch mal bis zu 15 Grad. Das heißt, es bleibt herbstlich, aber das Grau wird dann langsam wieder durch Blau abgelöst.
Das klingt gut. Vielen Dank, Claudia Kleinert. So, und wir haben die Sendung mit Fußball begonnen und so beenden wir sie auch. Auch wenn wir jetzt mal stark hoffen, dass beim EM-Qualifikationsspiel Irland gegen Deutschland keiner geschmiert wurde, so wie das bei der FIFA üblich ist. Gerade ist das Spiel zu Ende gegangen. Sven Kaulbass hat's gesehen.
Gegen Irland ohne den Kapitän Bastian Schweinsteiger. Es zwackt die Leiste, dennoch zumindest zu Beginn ein ansehnliches Kombinationsspiel der deutschen Mannschaft. İlkay Gündoğan mit dieser guten Chance in der 13. Spielminute. Mario Götze muss nach einer halben Stunde raus. Ebenfalls Leistenverletzung. Und das Leid nimmt einfach kein Ende. Die irische Torwartlegende Shay Given muss ausgewechselt werden. Knieblessur. Zweite Halbzeit. Manuel Neuer für Schweinsteiger. Der Kapitän macht das Spiel schnell und dann wird es gefährlich. Marco Reus auf den für Götze eingewechselten André Schürrle. 55. Minute weiter 0:0. Aber schnell können die Iren auch. Ersatzkeeper Randolph, langer Ball auf Shane Long. Hector und Boateng kommen nicht hinterher. 1:0 Irland, 70. Spielminute. Und mit diesem Ergebnis wäre Deutschland noch nicht für die EM qualifiziert. Thomas Müller mit einer riesen Möglichkeit, aber es bleibt bei der Niederlage der ersten einer deutschen Mannschaft in einem Pflichtspiel gegen Irland.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Jetzt kümmert sich gleich Dieter Nuhr um das Thema Heimat. Um 0 Uhr meldet sich das Nachtmagazin mit Gabi Bauer und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da. Bis dahin.